Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Ich glaube, Olympia ist mit keinem anderen Turnier zu vergleichen, wenn es natürlich in anderen Sportarten nochmal einen anderen Stellenwert hat als im Fußball, wo vielleicht eher Weltmeisterschaften, Champions League die Gradmesser sind. Aber allein die Möglichkeit zu bekommen, daran teilzunehmen, ist schon sensationell. In dem Jahrgang zu sein, mit dahin fahren zu dürfen, ist für mich keine Überlegung wert gewesen, da nicht dran teilzunehmen. Als die Einladung dann kam, habe ich auf jeden Fall sofort zugesagt.
Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Ihr hört eine Rasenfunk-Schlusskonferenz unter besonderen Umständen. Beim letzten Mal schon kleinere technische Probleme und dieses Mal nehme ich auf wie ein Neandertaler, wieder mit Skype, so wie ganz früher in den frühen Rasenfunktagen. Jetzt hört ihr mal, wie sich das damals angehört hätte, wenn ich damals schon ein etwas besseres Headset und Mischpult gehabt hätte. Aber es ist eben Skype, liebe Hörer. Ihr müsst da jetzt leider durch. Ich auch. Es ist für mich auch schlimm. Aber das hängt damit zusammen, dass hier in Barcelona nicht alles so läuft wie zu Hause in München. Das soll es aber auch schon hoffentlich gewesen sein mit den Dingen, die anders sind in dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ansonsten ist alles beim Alten. Das heißt, ich spreche mit einem Gast über Olympia. Wir wollen reden über das olympische Finale. Wir haben im Intro jetzt zum, ich glaube, fünften Mal bei diesem olympischen Fußballturnier Timo Horn gehört, der gesagt hat, was Olympia für ihn bedeutet. Und jetzt wissen wir auch, was am Ende dabei herausgekommen ist, nämlich eine Silbermedaille. Über dieses Finale und das Turnier im Allgemeinen möchte ich sprechen mit Jakob. Servus, Jakob.
Hallo.
Jakob, erzähl unseren Hörern doch bitte mal, wo man dich lesen kann im Internet.
Ja, also ich bin hauptsächlich auf Twitter aktiv. Der Nick da ist @tiffer mit einem Unterstrich dahinter, 2a. Fragt bitte nicht, woher der Name kommt. Ja, ich habe auch einen Blog über meinen Verein. Der ist aber im Moment leider so ein bisschen auf Eis gelegt.
Also der Blog, nicht der Verein.
Mal wieder losgeht. Der Blog, genau, nicht der Verein, ja. Da geht's gerade wieder los. Ja, mein Verein, die Spielvereinigung Greuther Fürth. Deswegen, ja. Mehr gibt's eigentlich zu sagen.
Deswegen freue ich mich ja umso mehr, dass wir es jetzt zum letztmöglichen Termin noch bei Olympia geschafft haben, zusammenzukommen, lieber Jakob. Denn dadurch, dass ich ja derzeit nur Erstligasendungen mache, ist das sonst derzeit schwierig mit Fürth. Und so habe ich dich wenigstens mal hier in der Sendung. Freut mich sehr, dass du dir zu sehr, sehr, sehr vorgerückter Stunde jetzt Zeit nimmst.
Ja, kein Problem.
Ja, hinter uns liegt ein spannendes, ein langes Finale. Doch bevor wir damit anfangen, muss ich noch ganz schnell drei ganz besonderen Leuten danken, nämlich Johannes Bock, Jo Seibt und André Heller. Vielen Dank, ihr habt uns bei rasenfunk.de/unterstützen eine kleine Spende zukommen lassen und darüber freuen wir uns sehr, der Frank und ich. Und jetzt wollen wir aber auch wirklich über das Spiel reden. Jetzt von hinten heraus weiß man natürlich, was dabei herauskam und letztendlich lief es hinaus auf ein Elfmeterschießen und Petersen verwandelt seinen Elfmeter nicht und Neymar trifft und am Ende hat Brasilien zum ersten Mal in seiner Geschichte Gold und Deutschland zum ersten Mal in seiner Geschichte Silber. Jetzt wollen wir aber mal das Spiel von vorne betrachten, finde ich. Wie hat dir denn so der Start des Finals aus deutscher Sicht gefallen, Jakob?
Also ich fand, ja, von Anfang an sind sie eigentlich relativ gut ins Spiel reingekommen, muss man sagen. Hatten ja auch gleich zu Beginn ein paar gute Chancen. Mhm. Ich fand eigentlich, dass die deutsche Mannschaft so in der, also ich würde sagen, so die erste Halbzeit oder Großteil der ersten Halbzeit schon die bessere Mannschaft war. Bis zum Gegentor auf jeden Fall. Und ja.
Ja.
Lief gut in der Defensive, fand ich, das ganze Spiel über. Sonst, man hat schon so ein bisschen gemerkt, dass das nicht die allereingespielteste Mannschaft ist. Also.
Ja, sie haben sich natürlich gefunden jetzt im Turnier, aber da gebe ich dir recht. Vor allem hat man, glaube ich, gerade in den ersten 15 bis 30 Minuten schon gemerkt, dass die Atmosphäre schon einen Einfluss hat auf so eine Partie und auch auf so junge Spieler. Und obwohl Deutschland schon kompakt stand und jetzt auch gar nicht so viel zugelassen hat, immer sobald es mal einen Pass gab, der ein bisschen vertikaler gespielt war oder mal ein 1 gegen 1 gewonnen wurde, dann hast du gemerkt, dass sich die Unruhe im Stadion auch tatsächlich so ein bisschen auf die Spiele übertragen hat. Und das, fand ich, hat so ein bisschen die Anfangsphase geprägt. Aber auch auf Seiten der Brasilianer. Also als da in der 10. Minute Julian Brandt an die Latte schlänzt. Da hast du gehört, wie so einigen der Hintern auf Grundeis gegangen ist im Maracana. Also war auf beiden Seiten ähnlich verteilt.
Ja. Das ist, also ich würde das ja mal wirklich interessieren, weil also in der deutschen Presse da war ja das 7:1 war ja wieder ganz groß. Mhm. Jeder hat gemeint, das mindestens 10-mal erwähnen zu müssen. Das würde mich echt mal interessieren, wie das dann so in Brasilien ist. Also ob das da immer noch so irgendwie da im Hinterkopf ist. Weil
oh ja, also so wie ich mitbekommen habe, war das tatsächlich in Brasilien jetzt noch viel extremer. Also dazu muss man wissen, dass das 7:1 inzwischen ein geflügelter Begriff da drüben geworden ist. Also die NBC-Kommentatoren haben es so umschrieben, so wie wir Watergate und die, also quasi das Gate als feststehende Begriff verwenden, alles ist gleich ein Gate, so ist tatsächlich mit dem Ausdruck 7:1, wenn etwas ganz besonders schlimm läuft in Brasilien. Das habe ich aus mehreren Quellen jetzt gehört und die haben tatsächlich das schon als Revanche für das WM-Halbfinale 2014 aufgebauscht jetzt im Vorfeld. Also das wurde ganz extrem penetriert nach allem, was ich so mitbekommen habe. Ist jetzt halt die Frage, was jetzt am Ende Brasilien davon mitnimmt, finde ich.
Auf jeden Fall mal eine Goldmedaille, ne?
Ja, wahrscheinlich reicht das dann auch und wahrscheinlich fühlen sie sich jetzt wieder geläutert. Mein Gott, das Maracana hätte das, was Wimbledon für Boris Becker ist, das hätte das Maracana für die deutsche Nationalmannschaft werden können, wenn da nicht nur die A-Nationalmannschaft und auch die Frauen, sondern auch noch die Juniorenherren es geschafft hätten, hier Gold zu holen. Naja, es war ihnen nicht vergönnt. Aber lass mal noch mal in die erste Halbzeit reingucken.
Ja.
Das Tor fiel in der 27. Minute nach einem Neymar-Freistoß und
ich würde sagen, sensationeller Freistoß.
Ja, perfekter kann man den nicht schießen, oder?
Nee. Also selten so einen perfekten Freistoß gesehen.
Ja, du bist der Fan. Genau. Sorry.
Das würde sich wundern. Nee, der war schon super. Also das kann er auf jeden Fall.
Mhm. Vorher ein Foul von Ginter an Neymar, war allerdings unumstritten und dann aus 28 Metern an die Unterkante der Latte so ein richtig schönes... Steffen
Simon eingesehen.
Hat er?
Du hast ja nicht gehört, oder? Wenn du da in Barcelona warst, also das...
Nee, es war mir nicht vergönnt.
Ja, also es war fast das Beste an dem Spiel, muss man sagen. Okay, oh Mann, naja. Ja, hat auch Steffen Simon eingesehen, dass das ein Foul war, obwohl er so ein bisschen gedacht hat.
Na gut, ich will keinen Kommentatoren-Bashing betreiben, erst recht nicht, wenn ich es nicht gehört habe. Deswegen frage ich gar nicht, ob es Steffen Simon parteiisch war, sondern ich stelle lieber die Frage, die Schlagzeile, die sich so ein bisschen anbietet, wäre jetzt das Finale auf Neymar zu reduzieren, denn er hat im Grunde beide entscheidenden Treffer für Brasilien gesetzt, zum einen eben diesen Freistoß in der 27. Minute und dann den entscheidenden Elfmeter und beide mit einer Coolness und einer Präzision, da würde man sich gerne eine Scheibe von abschneiden für sein eigenes Berufsleben. Fändest du das auch gerechtfertigt oder würde man damit seine Leistung überholen?
Also ganz ehrlich, muss ich sagen, dass Neymar der einzige Spieler ist, den ich aus der brasilianischen Mannschaft gekannt habe.
Ach komm, Renato Augusto.
Ja, gut, okay, aber ansonsten, also das ist so ein bisschen schwer, wenn man so ein Spiel sieht und dann, wenn man nur einen das richtig kennt, aber ich fand ihn schon, er hat auf jeden Fall ein paar gute Pässe gespielt. Mhm. Das ist ja vorhin Vertikalpässe angesprochen, das hat er auf jeden Fall gut hingekriegt. Ansonsten weiß ich nicht, also ob jetzt da so arg rausgestochen ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber er war schon der große Name, klar, und er hat die Tore geschossen, ne?
Mhm. Er hat abgeliefert, das auf jeden Fall, das kann man sagen. Das ist ja so ein bisschen das Spannende, finde ich, an dem olympischen Fußballturnier, dass du da eben mal Spieler siehst, die du vorher nicht so kanntest. Also wenn ich mir jetzt so die brasilianische Mannschaft angucke und ich habe ja, so ist mein Urlaub und Beruf vorher zugelassen haben, habe ich alles gesehen vom olympischen Fußballturnier, was ging. Da sind jetzt auch wieder ein paar Namen auf meiner Watchlist gelandet, die vorher nicht drauf waren. Also Marquinhos, da wusste ich nur, der spielt bei, der ist bei PSG und kann deswegen kein komplett Blinder sein und hat sich jetzt auch bestätigt. Rodrigo Caio fand ich sehr interessant, wird ja jetzt auch tatsächlich mit Bundesligisten wie dem HSV in Verbindung gebracht, aber über Gerüchte will ich hier nicht mehr verlieren, als sie kurz zu erwähnen. Ich muss sagen, Douglas Santos hat mir ganz gut gefallen, der Linksaußenverteidiger bei Brasilien. fehlen und Linksaußenverteidiger sind halt auch ein rares Gut immer noch im Weltfußball.
Ja, allgemein, die Verteidigung von den Brasilianern fand ich ziemlich,
ja,
ist nicht beeindruckend, aber solide auf jeden Fall. Also die anderen zwei hast du ja schon angesprochen. Ja, würde ich schon sagen. Also
nee, ich sag
vielleicht das Beste.
Ja, war tatsächlich das Beste. Du musst dir überlegen, tatsächlich war dieses 1:1, über das wir dann ja auch gleich noch sprechen werden, der Treffer von Max Meyer. Das war der einzige Gegentreffer im kompletten Turnier, ja, einer brasilianischen Juniorenmannschaft. Also das hatte man auch mal komplett anders. Also ganz, ja, ganz tolle Mannschaft. Wer mich richtig, also richtig beeindruckt hat in manchen Szenen, war Wallace im defensiven Mittelfeld. Ich glaube, aus dem könnte, also der könnte einem auch nochmal über den Weg laufen. Da hat noch nicht alles gepasst, aber mein Gott, der ist 21 Jahre alt. Schönes, ja, schönes Team. Dann läuft da halt ein Renato Augusto rum, den kennt man noch, der spielt jetzt in China. Das heißt, hat quasi sportlich die Karriere weggeworfen, aber finanziell geht's ihm hervorragend. Dazu kann man ihn beglückwünschen. Und vorne drin, neben Neymar, Gabriel Jesus, der hat auch richtig, also der wurde auch mit jedem Spiel, fand ich, besser. Jetzt im Finale, das war das Einzige, wo er nicht so seinen Stempel aufdrücken konnte. Aber wir werden ja gleich auch noch über die deutsche Verteidigung reden. Das kann man auch mit denen in Verbindung setzen. Aber ich muss sagen, echt interessantes Team bei Brasilien.
Mhm. Und ja, hat mir auch besser gefallen, als wenn man es überlegt, vor 2 Jahren bei der Weltmeisterschaft. Das finde ich immer ganz interessant, so ein bisschen, wenn man dann da die Mannschaften vergleicht. Also die EM ist ja noch frisch sozusagen, da hat man, also das ist schon ein richtiger Unterschied gewesen, wie es, also das eine Spiel jetzt hier gelaufen ist, auf jeden Fall, und wie so die Spiele bei der Europameisterschaft waren, das ist schon.
Ja, interessant, mir ist auch gleich wieder aufgefallen, wie unterschiedlich auch einfach gepfiffen wird, also jetzt in dem Finale, da können wir gleich nochmal ganz kurz drüber sprechen, aber vor allem in den ersten Spielen war es schon so, dass du dir gedacht hast, ach ja, das ist ja jetzt wie bei einer Weltmeisterschaft, wir haben wieder so ein sehr hohes Leistungsgefälle innerhalb der verschiedenen Schiedsrichter, und ich muss sagen, auch in dem Finale zugunsten von Deutschland eine recht uneinheitliche Linie. Also ich glaube, allein Lars Bender hat 5-mal Neymar in der ersten Halbzeit gefoult. Sven Bender, glaube ich, 4-mal. Ehrlich gesagt, ich hätte da irgendwann die gelbe Karte fest erwartet und das hätte auch Neymar sehr gut getan, denn die beiden haben ihn richtig an die Kette genommen und die haben ihn aus dem Spiel gehalten. Denn auch der Treffer ist ja tatsächlich nach Standardsituation gefallen.
Merkt mal, dass die beiden ein bisschen, dass das Mittelfeld und bei Deutschland schon relativ erfahrene Leute waren, ne? Also dass die da relativ kurzen Prozess gemacht haben irgendwie. Also.
Ja. Ich finde, wir sollten ganz am Ende gehen, da finde ich auch nochmal das deutsche Team durch. Die sollten wir noch ein bisschen würdigen, denn so eine Folge, das muss dir bewusst sein, Jakob, das ist eine historische Folge. Sowas wird immer mal wieder auch nochmal in ein paar Monaten angehört.
Natürlich, natürlich. Die zu Fidschi habt ihr auch eine Folge gemacht, habe ich gesehen.
Ja, ja, tatsächlich. Wobei es ehrlich gesagt da irgendwann nur noch nach dem Ausschlussprinzip ging, welche Spiele kann ich sehen und dazu eine Folge produzieren. Und da war quasi klar, ich kann Südkorea nicht machen und ich konnte das Spiel davor nicht machen. Und dann, na gut, dann habe ich halt Fidschi eingeschoben. Aber ja, das wird in die Rasenfunk-Annalen eingehen, glaube ich. Das war,
ja.
Ja. Naja, umso bitterer, dass die Technik jetzt heute ein bisschen gestreikt hat, aber so ist es nun mal. Okay, lass mal wieder zurück zum Spiel kommen. Wunderbares 1:0. Und dann fand ich, gab es so 5 bis 10 Minuten, wo man so das Gefühl hat, okay, jetzt müssen die Deutschen zeigen, ob sie mit dieser Situation zurechtkommen. Wie hat dir denn die deutsche Mannschaft da gefallen und dann auch zu Anfang der zweiten Halbzeit?
Ja, ich denke, also nach dem Gegentor, da haben sie sich so ein bisschen, da haben sie gemerkt, dass sie jetzt noch ein bisschen mehr machen müssen. Und ja, was soll man groß sagen? Also dann ein bisschen mehr Zug zum Tor. Allgemein so, ja. Man kann sagen, sie haben gemerkt, dass sie das Spiel jetzt, also wenn, dann müssen sie jetzt dann reagieren, weil sonst hätten die Brasilianer wahrscheinlich noch mehr ja nach vorne gespielt und ja, dann haben sie auch so ein bisschen mehr über die Flügel gespielt irgendwie und ja, das Tor, Ich weiß gar nicht mehr. Also das relativ, ja. Ich kann mal Einzelleistung sagen, nicht wirklich, aber es ist, ja.
Naja, es war so ein zweifacher Ballverlust der Brasilianer, das Tor dann. Also ja. Da sind wir jetzt schon in der 59. Minute, lieber Hörer. Die Brasilianer verlieren zweimal im Spielaufbau den Ball. Da wäre ich als brasilianischer Trainer auch wahnsinnig geworden. Spätestens den zweiten Ball hätten sie hoch und weit rauskloppen müssen, wollten ihn aber flach passen. Der wurde abgefangen. Ich glaube von Lars Bender. Lars Bender spielt dann auf Toljan und Toljan flankt dann flach in die Mitte und Max Meyer schiebt ihn wunderbar ins lange Eck aus 11 Metern, war richtig schön herausgespielt. Aber vorher hatten wir ja auch noch zwei Szenen für die deutsche Mannschaft. Die Geschichte der ersten Halbzeit war ja so ein bisschen, zumindest in meinem Kopf, hing da die Überschrift drüber, vielleicht soll es heute einfach nicht sein. Und damit meine ich vor allem die drei Lattentreffer, die es für die deutsche Mannschaft gab. Den ersten haben wir schon angesprochen von Julian Brandt. Dann hatten wir relativ bald nach dem 1:0, nämlich schon in der 31. Minute, einen Freistoß von der linken Seite von Serge Gnabry, der von dem Brasilianer an die eigene Latte gelenkt wird. Und dann vielleicht die größte Chance auf deutscher Seite der ersten Halbzeit, ein Freistoß von der rechten Seite und ein Kopfball von Bender, der wieder an die Latte geht. Und da habe ich mir echt gedacht, naja, dreimal Aluminium jetzt und auf der anderen Seite schießt Neymar die 2 Zentimeter tief genug, dass es an die Unterkante der Latte geht. Da dachte ich mir, na, vielleicht soll es heute auch einfach nicht sein. Das fand ich war so ein bisschen die Geschichte der ersten Halbzeit.
Kann man so sagen, ja.
Ach, ist schön, wie du mir da so richtig Kontra gibst.
Naja, gut, ich meine, die Chancen sind natürlich, die sind da, also das. Ich fand die erste Chance, wenn es Ginter war, die fand ich eigentlich das Beste. Er hätte schon einer reingehen können, aber kann man so sagen.
Ja, was ich interessant fand in dieser Phase und dann auch quasi bis zum 1:1 durch Max Meyer, das war ja so ein bisschen so die Drangphase der Deutschen. Da hatten sie vor allem in den 10 Minuten vor dem 1:1 hatten sie Brasilien auch tatsächlich im Griff. Brasilien hat sich tiefer fallen lassen. Deutschland hatte den Ball und hat es tatsächlich mal geschafft, ihn ganz gut zu verteilen. Was mir aufgefallen ist, vor allem auch noch in der ersten Halbzeit, war, wie sehr Deutschland im Spiel nach vorne tatsächlich auf Serge Gnabry fixiert war als Zielspieler, der das 1-gegen-1 gewinnt. Der wurde wirklich wahnsinnig oft in den Zweikampf geschickt und das hat ja auch in den Spielen davor wunderbar geklappt und heute, es war jetzt nicht so, dass er schlecht war, aber hat ihm einfach so in mancher Szene so die Fortune ein bisschen gefehlt. Und deswegen konnte er auf seiner Seite nicht so wirklich den Unterschied machen. Und ich finde es auch dann bezeichnend, dass es das 1:1 dann tatsächlich einfach auch eine schöne Kombination von vielen beteiligten Spielern war und keine Einzelaktion. Wenn man sich so die Tore im Turnierverlauf angeguckt hat, da waren auch einige Einzelaktionen mit dabei. Fand ich ganz interessant.
Ich habe gehört, dass sich das mit Gnabry, dass sich das so über das Turnier so ein bisschen heraus kristallisiert er, dass der für die deutsche Mannschaft so ein bisschen ja so Zielspieler, so ich kann mal das sagen, geworden ist. Ich fand ihn auf jeden Fall viel besser als Julian Brandt. Den habe ich eigentlich jetzt von seinem Spiel in Leverkusen habe ich ihn eigentlich besser in Erinnerung gehabt.
Ja.
Weiß nicht, hat mir nicht ganz so gut gefallen.
Ja, er war tatsächlich im Finale ein bisschen unauffälliger als in den Spielen davor, aber eigentlich waren jetzt mal so übers gesamte Turnier hingesehen, waren Julian Brandt und Max Meyer, waren die beiden, die die Fäden gezogen haben im Mittelfeld und Gnabry war der, der die Tore gemacht hat. Und Julian Brandt hat, glaube ich, allein 10 Tore vorbereitet. Ich meine, gut, da waren jetzt auch einige gegen Fitschi mit dabei, aber der und Serge Gnabry, das war schon wirklich eine Kombination, die sehr, sehr gut funktioniert hat. Und dann hast du noch einen Max Meyer, der ja auch richtig was kann am Ball. Also, aber ich gebe dir recht, ich fand ihn jetzt auch im Finale jetzt nicht herausragend. Aber es hat ja eigentlich keiner Mannschaft hat so richtig geglänzt. Also wenn wir nicht mal Neymar zugestehen zu sagen, oh, klarer Spieler des Spiels, finde ich auf der deutschen Seite jetzt auch nicht.
Ja. Im Klostermann haben viele so als bisschen so als Man of the Match auf deutscher Seite so ein bisschen rausgestellt.
Ja, finde ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich finde, Klostermann hat sehr, sehr gut gespielt, aber der hatte eine Phase Ende der regulären Spielzeit und dann auch nochmal in der ersten Halbzeit der Verlängerung. Da war der meiner Meinung nach vollkommen platt und da hat er 2-3 Mal richtig geschlafen. Ich erinnere mich noch an eine Szene, da hat er versucht, den Ball einfach frei zu sperren und von hinten geht der Brasilianer einfach vorbei und schießt nochmal aufs Tor. Das war, glaube ich, schon in der Verlängerung. Das war so ein bisschen sinnbildlich. Der hat wirklich, ich finde, auch ein gutes Spiel gemacht, aber der war irgendwann einfach körperlich durch und da sind die Brasilianer auch meiner Meinung nach bewusst auf seine Seite manchmal gegangen im Spielaufbau. Also
ja. Sagen wir der ersten 80 Minuten.
Der Spieler der ersten 80 Minuten, ja. Ja, oder halt die deutsche Innenverteidigung. Wie haben dir denn Ginter und Süle gefallen?
Ja, sehr gut. Also es gab ja dann so gegen Ende der zweiten Halbzeit, oder was heißt gegen Ende der zweiten, also ab Mitte der zweiten Halbzeit gab es ja mal so eine Phase, wo Brasilien praktisch ständig im Strafraum von den Deutschen war, irgendwie. Mhm. Und da haben sie mal so ein bisschen auch mit hohen Bällen versucht zu arbeiten und da waren die beiden eigentlich relativ, ja, ich möchte sagen sicher, aber haben dafür gesorgt, dass die Brasilianer nicht noch mehr Chancen sich herausgespielt haben. Also die haben eigentlich ein relativ solides Spiel abgeliefert.
Ich würde sogar einen draufsetzen. Also du sagst solide, ich sag sehr gut. Also mir haben Ginter und Süle wirklich hervorragend gefallen. Also bei hohen Bällen sowieso. Allerdings ist es jetzt auch in dem Olympiateam von Brasilien tatsächlich jetzt auch nur so eine Notzutat bei denen gewesen. Also das Maggi quasi in der,
haben sie
der
auch
Gewürzkiste.
Viel Fernschüsse und so haben sie auch, glaube ich.
Ja, tatsächlich.
Und so. Das war schon in Ordnung.
Genau, und ich finde vor allem, dass sie auch im Konter wirklich ganz gut verteidigt haben, auch mit allem, was dazugehört. Also stimmt, da waren auch bei beiden mal taktische Fouls mit dabei, die aber wichtig waren, so richtig am Mittelkreis nochmal einen so mitgenommen, dass halt auf jeden Fall der Angriff nicht weitergehen kann. Und tatsächlich bei beiden auch Grätschen in letzter Sekunde, also gerade Süle hat da einmal eine gebracht, die war wirklich wie aus dem Lehrbuch. Ich muss sagen, die beiden haben mir in der Kombination richtig gut gefallen.
Ja, und die Brasilianer hatten ja ein paar schnelle Leute dabei, also da haben sie schon gut nach hinten mitgearbeitet dann, gerade wie gesagt, bei den Kontern, das stimmt, ja.
Ja, genau, und es gab vor allem gegen Ende des Spiels hin und dann in der Verlängerung gab es 2 oder 3 Situationen, in denen die Brasilianer durch einen Schnittstellenpass tatsächlich mit so 2 Meter Vorsprung im Laufduell auf Horn zugelaufen sind. Und einmal war es so, dass es Ginter geschafft hat, den Spieler noch so abzudrängen, dass er aus einem Winkel schießen musste und Horn konnte dann halten. Ein anderes Mal gab es eine richtige riesen Supergrätsche von Süle und
mit der Hacke so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Und das haben sie wirklich auch hinbekommen. Und das wäre tatsächlich die eine Sache gewesen, wo ich gesagt hätte, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die gegen die richtig schnellen brasilianischen Stürmer, Gabriel Jesus, wahnsinnig flink, ob die das hinkriegen. Aber haben sie super gemacht und auch im kompletten Turnier. Also die Verteidigung auf beiden Seiten können sich wirklich sehen lassen.
Ja. Würde ich auch sehen.
Ja, wir sind uns ja einig, aber es ist ja auch, mein Gott, es ist ja auch nur Fußball. Da kann man sich auch mal einig sein, vor allem wenn es so spät nachts ist, liebe Hörer. Jeremy Toljan haben wir dann noch nachdem wir jetzt über Klostermann, den Rechtsverteidiger, schon gesprochen haben. Wie hat dir Toljan jetzt gefallen im Finale?
Jetzt so ein Spieler, wo ich nachgucken habe müssen, wo der überhaupt spielt. Ist mir jetzt nicht besonders aufgefallen. Also da fand ich die anderen drei in der Abwehr schon ein bisschen stärker. Mhm. Aber ist auch nicht negativ aufgefallen, also deswegen.
Ja, ich glaube, es lag tatsächlich daran, er hatte mehr Defensivaufgaben als in den letzten Spielen. Das ist vielleicht auch so generell die Sache, die man aus dem Finale noch mitnehmen kann. So gut Deutschland verteidigt hat, es gab trotzdem die Phasen, in denen es nicht geschafft wurde, sich aus dem Druck Brasiliens zu lösen. Gerade, du hast es schon angesprochen, die letzte Viertelstunde in der regulären Spielzeit.
Ja.
Man sagt ja immer so unschön Handball Artig war das, aber tatsächlich war es so, es gab dann nur noch lange Bälle auf Petersen, der gekommen war für Selke. Petersen konnte die Bälle aber tatsächlich auch nicht so wirklich halten und vor allem, und da finde ich, hat sich die Stärke der Brasilianer in der Verteidigung richtig gut gezeigt, die waren wahnsinnig stark bei zweiten Bällen. Wenn das Aufbauspiel der Deutschen nicht genau in den Fuß gespielt war, dann war immer ein brasilianisches Bein da. Und das war in der Phase so, da haben die Deutschen ganz, ganz schnell wieder den Ball verloren. Deswegen sind sie hinten quasi nicht rausgekommen. Und dann kann halt auch so einer wie Toljan, der halt seine stärksten Offensivaktionen hat, wenn er überlaufen kann, wenn er kreuzen kann, wenn er mit viel Geschwindigkeit rauf und runter die Linie rennen darf, da kann er halt auch nicht so glänzen, wie wenn ihm das eben gegeben ist. Naja. Ja.
Kann man nichts machen, ne?
Nee.
Wenn man hinten drin steht, dann
es ist ein komplexes Spiel und man muss tatsächlich, finde ich, auch wirklich sagen, also wirklich den Hut ziehen vor Brasiliens Defensivleistung. Das wurde mir, ehrlich gesagt, auch in der Berichterstattung immer fast ein bisschen zu wenig betont, denn ja, auch Neymar und Jesus und alles ganz toll und schön, aber ich habe eine brasilianische Mannschaft schon ganz, ganz lange nicht mehr so gut verteidigen sehen, vor allem so systematisch gut. Also nicht gut, weil da überragende Einzelpersonen stehen, sondern einfach, weil es taktisch gut organisiert war. Also da muss man meiner Meinung nach schon mindestens 10 Jahre zurückgehen, um sich an so eine brasilianische Mannschaft zu erinnern. Und das finde ich vor allem vor dem Hintergrund der WM 2014 ganz interessant, denn da war es jetzt nicht das, womit die geglänzt haben.
Stimmt. Ich habe jetzt nur das Spiel von den Brasilianern gesehen, aber wenn sie überhaupt kein Gegentor gekriegt haben und jetzt auch, also aufgrund des Spiels würde ich schon sagen, dass das alles in allem verdient war auf jeden Fall, dass sie das Spiel gewonnen haben, weil sie hatten ein paar Phasen drin, wo sie nicht so ganz gut waren, aber gerade jetzt da gegen Ende und die Verlängerung, da waren sie schon besser, würde ich sagen. Das haben sie dann auch verdient, dass sie das Elfmeterschießen gewonnen haben.
Ja, vor allem, was ich interessant fand in der Verlängerung, ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie verhalten sich beide Mannschaften? Und daran kann man so ein bisschen den mentalen Zustand erkennen. Und die Deutschen haben ja tatsächlich ganz brutal auf Zeit gespielt. Also da konnte Timo Horn konnte da nochmal richtig Ballkontakte sammeln, weil er schön mit seinen Außen- und Innenverteidigern sich Querpässe zugeschoben hat. Und Brasilien hat dann irgendwann die Kraft gefehlt, da drauf zu gehen. Das fand ich tatsächlich interessant, dass Deutschland in der Phase, vor allem in der ersten Halbzeit der Verlängerung, nicht die Offensive gesucht hat, sondern eigentlich erstmal versucht hat, sich nochmal zu erholen von dem Druck der letzten 10 Minuten der regulären Spielzeit. Fand ich ganz interessant und eigentlich hat man es ja auch gerne, dass dann das Team belohnt wird, was ein bisschen aktiver ist. Und ich finde, das war über die gesamte Spielzeit, war da schon Brasilien.
Brasilien hat nur, so in den letzten 3-4 Minuten haben sie dann aufgepasst, dass sie keinen Fehler mehr machen. Mhm. Aber ansonsten haben sie die Verlängerung eigentlich so weitergespielt, wie sie das Ende von der zweiten Halbzeit gespielt haben. Da haben sie keinen großen Unterschied gemacht. Das stimmt auf jeden Fall. Das
sehe ich auch so. Ach, das ist schön mit so einer Rasenfunk-Aufnahme, da versöhnt man sich oft auch mit Ergebnissen nochmal, weil man gezwungen ist, nochmal sachlich drauf zu gucken. Übers Elfmeterschießen lässt sich ja nicht so viel sagen, finde ich.
Ein Fehlschuss ist schon, da habe ich jetzt schon in letzter Zeit andere Elfmeterschießen gesehen. Also.
Ja.
Das gegen Italien, das war zwar vielleicht, aufregender, aber von den reinen Elfmetern her war das auf jeden Fall besser.
Ja, definitiv. Vor allem Italien war furchtbar. Also auch wenn Deutschland das gewonnen hat, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte einen Elfmeterschießen wie gegen Italien möchte ich nie wieder erleben. Das war eine Frechheit dem Zuschauer gegenüber. Es gab zu viele Wendungen. Es war way too much. Also so.
Ich glaube, ich habe bei dem Elfmeterschießen da gegen Italien geschrieben, dass ich das mit meinem Verein nicht erleben möchte, so ein Elfmeterschießen, weil das
Das habe ich mir auch gedacht, beim Verein hängt man ja noch mehr dran. Das habe ich mir auch gedacht, das hättest du nicht überlebt. Und mich, irgendwie hat es mich dann erinnert an in Mission Impossible 2, glaube ich, ist es dann so, irgendwann fangen die damit an, dass sich die Bösewichte und Tom Cruise immer irgendwelche Masken aufziehen und irgendwann ziehen die dreimal nacheinander quasi die Maske ab und so war dieses Elfmeterschießen gegen Italien. Immer wenn du gedacht hast, oh, jetzt weiß ich endlich, wen ich vor mir habe, dann hat der Nächste verschossen, es war furchtbar. Ja. Na gut, also eigentlich ein ganz gutes Elfmeterschießen. Der einzige Wackler auf deutscher Seite war Serge Gnabry. Der hat halb rechts unten geschossen. Er hat im Prinzip den Hektorschuss gemacht, wenn wir beim Italien-Elfmeterschießen bleiben. Und im Grunde hat Petersen dann mit dem fünften Schuss etwas Ähnliches probiert. Nur da hat ihn Weverton gehalten und Neymar macht ihn dann in den Winkel und dann verlierst halt so ein Elfmeterschießen.
Ja, war also auch nicht Katastrophenelfmeter, also.
Nee, finde ich jetzt auch. Ich habe da zwar auch schon wieder Kritik auf Twitter gelesen, aber da ist Twitter auch nicht die beste Anlaufstelle, muss ich sagen. Ja. Also da wird halt auch mal gerne kritisiert. Mhm. Naja, und jetzt ist es halt dann Silber geworden für die deutsche Mannschaft, was ein historischer Erfolg ist. Es wurde jetzt oft genug erzählt, aber ich repetiere es nochmal kurz für die, die diese Folge vielleicht auch erst in ein paar Wochen hören. Tatsächlich die letzte Medaille für ein Männerfußballteam bei Olympia 1988, Bronze für Westdeutschland. 1976 hat Ostdeutschland einmal tatsächlich Gold geholt, aber jetzt im vereinten Deutschland ist es tatsächlich ein Riesenerfolg. Und so ein bisschen, das ist ja auch die Spekulation auf diesen Erfolg, ist ja ehrlich gesagt auch der Grund, warum ich jetzt diese Rasenfunkfolgen machen wollte, weil ich mir dachte, die nächste Möglichkeit dazu gibt's in 4 Jahren. Wer weiß, wo dann der Rasenfunk steht. Entweder Weltherrschaft oder ich weiß nicht, mach Bahnhofdurchsagen. Eins von beiden. Und dann muss man ja auch einfach sagen, Chapeau. Also sehr, sehr tolle Leistung und für Horst Rubisch freut sich, glaube ich, jeder.
Ja, das kann man so ein bisschen Sympathieträger auf jeden Fall. Im Vergleich zu anderen Trainern und anderen Personen im Fußballgeschäft ist, glaube ich, dass jemand, da können sich, glaube ich, alle drauf auf den einigen.
Ja, was ja erstaunlich ist, weil er ist ja eigentlich total aus der Zeit gefallen in dem Sinne, dass diese Biografie, die hinter Horst Rubisch steht, also sehr, sehr erfolgreicher Vereins- und Nationalspieler, wechselt dann sehr früh zum DFB und bleibt da einfach ewig. Das sind eigentlich genau die Posten, wo man sagt, irgendwann kommt mal ein Jürgen Klinsmann oder ein Jürgen Klopp oder ein Thomas Tuchel oder wer auch immer, ein Trainer der neuen Generation und sagt, sorry, du bist raus. Und Horst Rubisch ist so das ewige Urgestein, das sich gehalten hat.
Und vielleicht hat sich an ihn keiner angetraut. Aber du hast recht, also so bei so einer U21-Mannschaft, da wird man auch eher so, keine Ahnung, einen jungen, dynamischen Trainer an der Seite so ein bisschen erwarten, wie es in der zweiten Bundesliga oder so ein Julian Nagelsmann vielleicht, so ein Typen vielleicht.
Ja, genau. Ich meine, er ist seit 2000 beim DFB und wir erinnern uns, 2000, das war so ein bisschen die Stunde Null des deutschen Fußballs, da lag ja alles brach. Dann hat es ja tatsächlich auch angefangen mit den Nachwuchsleistungszentren und so weiter. Da war er meines Kenntnisstands nach dann eben auch schon mit involviert, aber trotzdem interessant, dass er sich gehalten hat und dann kann man sich auch wirklich einfach nur freuen, dass er jetzt zum Ende seiner Laufbahn da nochmal mit einer Silbermedaille rausgeht. Hätte er, glaube ich, unterschrieben vor dem Turnier und ich auch für ihn.
Ja.
Ja. Schöne Geschichte. So, wollen wir mal kurz noch die Mannschaft durchgehen und ich erzähle dir was zu allen Spielern, die du vorher nicht kanntest. Timo Horn sagte dir was, unser Torhüter.
Ja. Also so geht's jetzt auch, ne? Also, das ist nur immer so, also Toljan zum Beispiel, Klostermann habe ich, glaube ich, schon mal gehört, aber wo der jetzt genau spielt, hätte ich es auch nicht sagen können. David Selke kenne ich, Gnabry habe ich auch nachgucken müssen, den Rest kannte ich alle. Aber okay, gerade von den Einwechselspielern, da waren schon welche dabei.
Ja. Ja gut, Einwechselspieler, das ist dann die hohe Schule, da hört es bei mir auch auf. Lass die Mannschaft mal kurz durchgehen, denn wer weiß, was aus den Jungs mal wird. Und dann kann ich irgendwann mal ein Zitat aus der Folge herausschneiden, kann man sagen, ach guck mal, damals haben sie angefangen. Timo Horn, den hat man sehr gut im Blick, er steht beim FC im Kasten, es wurde lange drüber spekuliert, ob er vielleicht wechseln würde in die Premier League, ist er beim FC geblieben. Was mir aufgefallen ist, jetzt bei dem Turnier ein Wissen, was ich auf die Karteikarte von Timo Horn mental mit draufschreibe, ist, dass er zwar Linksfuß ist, aber auch mit rechts den Ball ganz schön weit nach vorne kloppen kann. Das hat er jetzt auch im Finale 2-3 Mal gemacht. Also ich würde mal sagen, im Herausschlagen von Bällen schon beidfüßig, im Spielaufbau noch nicht ganz, aber das kann ja auch kommen.
Das Einzige, was mir jetzt bei ihm aufgefallen ist, dass er, und das kennt man ja so von der Nationalmannschaft, gerade so mit Manuel Neuer so ein bisschen, dass der gerne mal sich Richtung Mittellinie orientiert. Und das war bei Timo Horn irgendwie gar nicht so. Der stand immer gefühlt auf der Linie. Und wenn der Ball kam, ist er dann mal 5 Meter raus, aber ansonsten nicht so dem Ball entgegen.
Ja, ich glaube, das hat 2 Gründe. Also es ist mir auch aufgefallen. Zum einen ist es, glaube ich, tatsächlich nicht so ganz das Spiel von Timo Horn. Also er ist auf der Linie wahnsinnig stark. Und wenn er Schwächen hat, dann sind die eher in der sogenannten Strafraumbeherrschung. Also ich glaube, das ist schon so ein Torhüter, so Ralf Fährmann ist da zum Beispiel auch einer, der ist auf der Linie wahnsinnig stark, aber dem fehlt so ein bisschen auch so das Gefühl für den Raum, habe ich manchmal den Eindruck. Und dann glaube ich, dass die deutsche Mannschaft jetzt, die Olympiamannschaft auch tatsächlich nicht ganz so hoch die Verteidigerkette geschoben hat. Deswegen war es nicht immer so notwendig. Aber es gab tatsächlich einmal eine Situation, ich glaube, das war, ja genau, in der 96. Minute war das. Da hatte Luan dann eine Chance und der Schuss wurde geblockt, aber neben ihm stand Neymar frei. Hätte der quergelegt, hätte es da schon 1-2 stehen können. Da ist Horn zum Beispiel nicht rausgekommen, obwohl der Ball wahnsinnig lang unterwegs war. Und da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, mit Manuel Neuer, da wäre der Ball schon längst wieder im gegnerischen Strafraum gewesen. Da ist es mir auch aufgefallen. Ja, stimmt. Aber super Turnier gespielt.
Ja. Wenn du sagst.
Ja, ich sag's. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja. Gut, Jannik Huth, zweiter Torhüter, haben wir jetzt nichts von ihm gesehen. Matthias Ginter und Niklas Süle. Matthias Ginter, er hätte Geschichte schreiben können. Amtierende Weltmeister und Olympiasieger, als ist er halt Olympia-Zweiter. Wahrscheinlich schreibt er damit auch Geschichte. Habe ich jetzt nicht
mehr recherchiert. Keinen anderen, der das geschafft hat?
Weiß ich nicht. Aber zumindest keinen anderen Deutschen. Das ist ja dann schon mal eine Geschichte.
Ja.
Ja, ich muss aber tatsächlich sagen, Matthias Ginter, also zumindest in meiner Wahrnehmung hat er so eine Wandlung vollzogen, bei Freiburg sehr, sehr stark, dann der Wechsel nach Dortmund, der auch so kommunikativ ein bisschen, da hat es ein bisschen geknarzt, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, der SC hat damals eine Pressemitteilung rausgegeben, wo sie gesagt haben, wir lassen ihn zu seinem eigenen Schutz nicht gehen.
Ja.
Dann ist er gewechselt für 10 Millionen, glaube ich, und ist aber dann nicht so wirklich ganz zum Zug gekommen, ist dann zur WM mitgefahren, wurde Weltmeister, hat gesagt, ach, das ist toll, dass ich hier schon den Mats kennenlernen kann, sind ja alle so toll, wo ist denn eigentlich der Marcel, warum ist denn der nicht hier?
Ja.
und dann hat man aber tatsächlich gar nicht so viel von ihm gesehen und das war ja dann in der Phase, in der es bei Dortmund der Abwehr richtig gewackelt hat, das war die letzte Saison unter Klopp mit der Hinrunde auf dem 17. Tabellenplatz, haben sie, glaube ich, abgeschlossen. Und auch jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie seine Rolle bei Dortmund sein wird, finde ich. Mit Sokratis und Bartra sind da 2 vorne dran. Da könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen, also aus Sicht von Matthias Ginter, glaube ich, würde ich da schon so langsam ins Grübeln kommen. Denn du hast jetzt gesehen, er kann auf jeden Fall was. Und wenn jemand etwas kann, dann muss er eigentlich auch spielen. Und wenn er es bei einem Verein nicht schafft, dann ist das sehr, sehr schade. Aber dann muss er aus seinem eigenen Interesse heraus da vielleicht was dran ändern.
Das ist richtig, aber also bei Dortmund, dann würde ich schon eher da bleiben, oder? Also ist mal so rein aus dem Bauch rausgesagt, weil gerade bei Dortmund, wo so ein bisschen die Verletzungswahrscheinlichkeit nicht ganz so niedrig ist, weiß ich nicht.
Okay, interessante These, die du da in den Raum stellst.
Also, naja, ich meine, also, keine Ahnung, man ist ja in einem Verein, wo man international spielen kann, auf jeden Fall, und wenn man spielen kann, und dann muss man es auch da versuchen, sich durchzusetzen, oder? Und
also, ja, nee, klar, ich will ja jetzt auch nicht, das will ich ja eigentlich im Rasenfunk gar nicht machen, so dieses Spekulieren, aber ich habe mir jetzt gedacht, Also ich wollte eigentlich nur beschreiben, dass Matthias Ginter durch dieses olympische Fußballturnier in meiner Wahrnehmung einen Aufschwung erlebt hat. Also ich habe ihn schon ganz lange nicht mehr so gut gesehen und habe mir jetzt in den letzten Spielen und jetzt auch im Finale habe ich mir gedacht, den könntest du auch bei Gladbach in die Innenverteidigung stellen, du könntest ihn bei Leverkusen in die Innenverteidigung stellen. Man könnte sich das tatsächlich auch bei diesen 1B-Adressen im deutschen Fußball vorstellen.
Sehr schön.
Sorry, aber so ist es ja. Aber man könnte sich das vorstellen, ohne dass man tatsächlich denkt, nee, das würde noch nicht passen. Und das finde ich tatsächlich interessant, denn so habe ich ihn vor einem Jahr noch überhaupt nicht erlebt. Also da haben diese, vielleicht bin ich da auch ein Fähnchen im Wind, aber da haben diese 6 Spiele bei Olympia gereicht.
Ich bin jetzt Frage, wie groß man denn den sportlichen Wert von dem Turnier hier wertet.
Ja, wichtiger Punkt, stimmt, da hast du schon recht.
Weil, also das ist mir jetzt halt aufgefallen, ich habe jetzt nicht viele Spiele geguckt, aber es ist schon so, also das mit Fitch, das war schon ein bisschen, ich weiß nicht, also das, man
was man hast du denn gegen also mit 10 zu 0? Das haben wir doch eine Bundesliga.
Nichts, aber, naja, aber das ist, das Ergebnis habe ich nichts, aber das ist halt die Frage, also ob das Turnier so, also ich weiß nicht, man hat so bei beiden Turnieren, auch bei dem Frauenturnier, da haben dann irgendwelche Leute geschrieben, ja, wie die beiden Mannschaften sich da ins Finale gurken. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dann muss man sich schon überlegen, ob das dann da so, ob das Turnier dann da so ausschlaggebend sein kann.
Ja, okay. Nee, finde ich mal validen Punkt tatsächlich. Wurde da jetzt schon auch ein anderer Fußball gespielt als im tatsächlichen Spitzenfußball, im europäischen. Aber gut, wir brauchen jetzt den Referenzmaßstab. Das heißt, Matthias Ginter muss jetzt wechseln oder bei Dortmund spielen, weil sonst werden wir nie erfahren, wie dieses Turnier zu bewerten ist, Jakob. Deswegen muss er wechseln. Wer auch die NBC-Kommentatoren, ich habe es ja heute wieder mit amerikanischen Kommentar gesehen, sehr begeistert hat, ist Niklas Süle. Also auf den sind die richtig abgegangen. Muss ich sagen, ich habe mir dann auch nochmal so ein bisschen seine Statistiken angeguckt, das ist schon Wahnsinn. Der Mann ist noch ganz knapp 20 Jahre alt, wird jetzt dann Anfang September 21, hat schon über 70 Bundesligaspiele gemacht, das muss man sich mal überlegen.
Schrecklich, wenn man sich die Alter von den Spielern anguckt. Schrecklich.
Mhm. Ja. Ja, aber wahnsinnig starke Leistung. Bin ich mal gespannt, bei Niklas Süle tatsächlich ist er immer noch bei Hoffenheim in Anführungszeichen. Da könnte jetzt auch mal Bewegung reinkommen. Also Innenverteidiger ist Deutschland gerade nicht so schlecht besetzt. Wir haben ja noch Mustafi und so weiter. Mhm. Nun ja. So, und dann haben wir die beiden Routiniers, die Horst Rubisch neben Nils Petersen mitgenommen hat, Sven und Lars Bender.
Das fand ich ganz schön, wie ich das mitgekriegt habe, dass er die mitgenommen hat. Sind in der Nationalmannschaft irgendwann sind sie mal beide erstmal ein und dann beide hinten rausgefallen. Mhm. Das fand ich eine ganz schöne Aktion, dass die da mit haben fahren dürfen. So, rein so aus, soll man sagen.
Sentimentalen Gründen?
Genau, ja.
Ja, schöne Geschichte. Und darüber hinaus fand ich es aber auch interessant. Also, denn damit hat ja Horst Rubisch ja tatsächlich auch ein Zeichen gesetzt, welcher Mannschaftsteil ihm besonders wichtig ist. Mhm. Ich will es jetzt nicht dahin drehen, dass er damit gesagt hat, dass da quasi Deutschland besonders schwach besetzt wäre, sondern ich glaube tatsächlich, dass einfach, dass Horst Rubisch gewusst hat, er will mit diesem 4-1-4-1 spielen. Das heißt, er braucht jemanden, der auf der 1, also auf der 6er-Position, der muss wahnsinnig gut sein und der muss ein Gefühl für Raum haben und der muss eine Ruhe haben. Der darf sich nicht so schnell rausbringen lassen. Und da hat Sven Bender einen super Job gemacht bei dem Turnier. Und dann hast du mit Lars Bender einen, der wirklich nochmal offensiv ein Element reinbringen kann, der aber auch keiner ist, der blind nach vorne stürmt. Und wenn du vorne spielst mit Meier, Brandt, Gnabry, dann brauchst du nicht jemanden, der da noch voll wild mit hin und her rennt, sondern da brauchst du schon jemanden, der nur kalkuliert, der guckt, wie sind wir auf dem Feld positioniert und der nur dann in die absolute Spitze mit vorgeht, wenn es auch nötig ist. Und das hat Lars Bender wiederum, finde ich, sehr gut gemacht.
Würde ich jetzt so aus dem Spiel, was ich gesehen habe, würde ich zustimmen. Ja.
Ach, ist es nicht schön, diese Harmonie. Irgendwie vielleicht auch ganz gut, dass jetzt dann die Bundesliga wieder anfängt. Wann steigt Fürth auf? Ich hätte dich gern öfter im Rasenfunk mit dabei, Jakob. Dann könnten wir uns auch mal ein bisschen zoffen. Über Toljan haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Lukas Klostermann spielt bei RB Leipzig. Von dem hat man immer schon einiges gehört und man wusste immer, also der kann was. Sehr, sehr junge Rechtsverteidiger und auch Rechtsverteidiger sind heutzutage gefragt. Muss man ja nur mal zu Bayern gucken und sich überlegen, was da passiert, wenn Philipp Lahm irgendwann mal in Altersteilzeit geht. Hat auch, glaube ich, die Chance genutzt, auf sich aufmerksam zu machen. Also auf den bin ich jetzt in der Bundesliga-Saison echt gespannt.
Ja, das ist das, was so das Turnier so ein bisschen auch ausmacht, ne? dass die Spieler auf sich aufmerksam machen können und so. Mhm. Ja, mal schauen. Ich bin eh auf RB Leipzig recht gespannt, die Saison, deswegen.
Oh ja, oh ja.
Sind jetzt ausgeschieden aus dem Pokal heute. Mhm. Auch im Elfmeterschießen. Ja, schauen.
Ja, ein schwarzer Tag fürs deutsche Elfmeterschießen, beziehungsweise nur.
Oh ja, und Nürnberg ist weitergekommen, ganz schlimmer, ganz schwarzer Tag, ja.
Ja gut, man könnte jetzt aber halt auch aus Sicht von Dynamo Dresden argumentieren. Ich saß tatsächlich, das hat für leichte Irritationen gesorgt, ich saß da schon im Camp Nou, ich war ja heute beim Spiel Barca gegen Real Betis, Saisoneröffnung.
Okay.
Und habe tatsächlich, als die Spieler zum Aufwärmen rausgekommen sind, habe ich die Notifications aufs Smartphone bekommen, wie die DFB-Pokalspiele ausgegangen sind und ich möchte es nicht leugnen, dass ich bei gewissen Ergebnissen eine Bäckerfaust geformt habe. Und das hat bei meinem Nebenmann für Irritation gesorgt, weil der sich, glaube ich, gewundert hat, wie ich es begrüße, dass die Barca-Spieler endlich aufs Feld kommen, nämlich mit einer Bäckerfaust. Es war sehr interessant, muss ich sagen. Ganz, ganz viele Touristen mit dabei. Und vor mir vier Brasilianer, die mich so genervt haben, dass ich irgendwann überlegt habe, ob ich mit 7-1 komme, aber dann habe ich sie hinterlassen und dachte, warte ich mal lieber den Abend noch ab. So, mein Lieblingsspieler in der deutschen Mannschaft wegen seines Namens ist Grischa Prömmel.
Den kann noch nie gehört, den Namen, wirklich. Noch nie, obwohl er in der zweiten Liga spielt, aber.
Das tröstet mich jetzt, Jakob, weil mir war er auch vollkommen neu. Und wenn nicht mal du ihn kanntest, also er spielt beim KSC, dann muss ich da kein so schlechtes Gewissen haben. Er kam jetzt auch im Finale für Lars Bender, der leicht angeschlagen war. Und finde ich, hat seine Sache da gut gemacht. Also kam in der 67. Minute, hat auch schon in den Spielen davor immer wieder gespielt. Da hat man keinen wesentlichen Abfall gesehen. So ein bisschen, ja, die Staffelung mit Sven Bender hat nicht immer genauso funktioniert wie mit Lars
Bender. Man hat schon gemerkt, ja. Ja, ansonsten, an ihm, glaube ich, lag es nicht, dass dann die Brasilianer in den letzten 20 Minuten so dominiert haben.
Nee, ich glaube auch.
Nee, seine Schuld.
An ihm lag es nicht. Grischa Prömmel, bin mal gespannt, ob wir den Namen noch weiter hören werden. Wir haben übergangen Robert Bauer und Max Christiansen, von denen hat man auch nicht so viel gesehen bei dem Turnier jetzt. Dann Max Meyer, den Kapitän, was mich ehrlich gesagt so von der Wahl des Kapitäns kurz gewundert hat, hätte ich irgendwie wäre jetzt nicht so der Erste, den ich so als Kapitän im Blick gehabt hätte. Er war auch sichtlich darüber überrascht, die Wahl beim Elfmeterschießen gewonnen zu haben, den Münzwurf, und wusste gar nicht, ob er anfangen will zu schießen. Hat sich dann nochmal bei Timo Horn erkundigt. Dabei weiß man doch, wer anfängt, hat eine 60% Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Da gibt es auch diese mathematische Untersuchung. Naja. Davon abgesehen, Max Meyer, echt ein gutes Turnier gespielt, jetzt auch im Finale und auch tatsächlich so, wie man sich einen Kapitän vorstellt, finde ich. Also manchmal hatte man auch so den Eindruck, dass er wirklich versucht hat, nicht nur für sich zu spielen, sondern auf die Mannschaft einzuwirken mit der Art und Weise, wie er die Bälle verteilt. Fand ich gut.
Mhm. Ich habe ihn nicht anders gesehen im Finale. Also Tor war natürlich und
ja. War, ja, stimmt, genau, das Tor. Max Meyer, mein Gott, er hätte in eine Riege aussteigen können mit Helmut Rahn, Gerd Müller, Andreas Brehme, Mario Götze. Naja. So ist das halt. So, Julian Oliver Brandt, Oliver Bierhoff, Horst Rubisch. Okay. Julian Brandt, der Vorlagenkönig bei dieser EM, ich Er hat ein bisschen eine andere Rolle gespielt als bei Leverkusen, hängt aber auch damit zusammen, dass die deutsche Nationalmannschaft jetzt nicht so schwarmmäßig gegenpressen kann wie Leverkusen. Dafür fehlt die Übungszeit. Grundsolides, sehr gutes Turnier gemacht. Bisschen schade, dass der Schuss an die Latte nicht reinging.
Ja, war er nicht auch schon bei der Nationalmannschaft in dem erweiterten Kader?
Ja, genau, und wurde aussortiert.
Okay, die drei Spiele, die dann gehen mussten.
Es waren drei, lass mal kurz überlegen. Also es war quasi damals die Frage, Brandt oder Sané. Dann wurde noch Rudi nach Hause geschickt, das war so die große Überraschung, und Marco Reus, das waren die drei, die gehen mussten, glaube ich. Ich hoffe, ich habe das jetzt gerade richtig.
Also Reus weiß ich genau, der ging ja verletzungsbedingt mehr oder weniger. Ja, genau. Ja, könnte den kommen auf jeden Fall.
Naja, hoffen wir jetzt einfach mal, dass das so richtig war. Ehrlich gesagt habe ich die Erinnerung an die EM schon wieder Richtung Rückenmark verschoben. Ich stecke gerade in der Bundesliga-Saisonvorschau, da muss ich wieder Platz schaffen im Kopf. Gut, gehen wir mal noch kurz den Kader fertig durch. Wer natürlich so richtig das Turnier für sich genutzt hat, ist Serge Gnabry. Von dem hat man ja immer mal wieder so ein bisschen was gehört. Also ich habe damals noch mitbekommen, er ist ja vom VfB Stuttgart zum FC Arsenal gewechselt. Das war damals dann eben so, ach, guck mal, ist ja interessant, dass da jemand den Sprung wagt in schon sehr, sehr jungen Jahren. Es war so ein bisschen so ein Zieler-Äquivalent damals, der ja bei Manchester United war. Dann hat er auch da einige Male gespielt, auch mal in der Champions League gegen, ich überlege gerade, ob es Dortmund war. War jetzt nie ganz, ganz doll, aber war auch nie ganz schlecht. Aber hat sich nicht langfristig durchsetzen können beim FC Arsenal. Und jetzt ist es so, dass ich folge auf Facebook recht vielen britischen Sportportalen. Und da sind tatsächlich die Arsenal-Fans richtig on fire, weil die haben ja mal wieder keinen Transfer gekriegt, diesen Transfersommer. Klar, Wenger
wartet.
Und hat sich nur Absagen eingeholt. Und da sind die jetzt auf einmal total heiß auf Serge Gnabry und hoffen, dass er bloß nicht von Arsenal wechselt. Das zeigt ja schon, was er erreicht hat jetzt mit den paar Spielen bei Olympia.
Komisch bei so Spielern, die so im Ausland spielen, da kriegt man so wenig mit, weil so die in Deutschland spielen, da hört man doch immer noch ein bisschen was davon, aber wenn dann da plötzlich einer auftaucht, das ging mir auch letztens, als zuletzt bei mit hier ist Godran Mustafi so, der war auch plötzlich irgendwie da. Hat man nie so auf der Liste gehabt. Ein bisschen.
Ja, 2014 wurde nachnominiert damals. Wer hat sich denn damals nochmal verletzt? Kommst du? Ach, herrje Gott, das steckt schon irgendwo am dritten Wirbel. Das ist schon das Wissen an die WM. Ja, wurde ja damals nachnominiert, genau, tatsächlich. Und da war so ein bisschen überraschend. Ja, interessant, weil Gnabry ja tatsächlich jetzt zumindest bei dem, was man jetzt hier von ihm gesehen hat, so ein bisschen einen Spielertyp verkörpert, nachdem die Sehnsucht sehr groß war jetzt nach der EM, weil er halt einer ist, der man ins 1 gegen 1 gehen kann.
Achso, ja, so ein bisschen, ich fand ihn auch so ein bisschen bulliger Typ, so ein bisschen. Mhm. Ein bisschen kräftiger, ja. Kann sein, dass der Spielertyp fehlt, ja.
Ja, andererseits hast du auch gesehen, es fehlt auch noch ein bisschen was, also gerade zum Finale ist mir auch aufgefallen, da gab es so zwei, drei Situationen, wo er sich wirklich nicht früh genug vom Ball gelöst hat. Also gerade die klassische Serge Gnabry-Situation ist, er ist auf der linken Außenbahn und steht so zwischen Strafraumkante und Außenlinie und dann zieht er mit seinem Gegenspieler Richtung 16er, macht zwei, drei Übersteiger und dann hat er immer die Variante, okay, entweder er geht rechts nach innen oder er geht links Richtung Außenlinie. Und er hatte jetzt bei dem Finale, ist es mir wirklich aufgefallen, hatte er zweimal die Möglichkeit, kurz einen Spieler im 16er anzuspielen, was ja immer also du musst ja immer versuchen, den Ball in den 16er zu kriegen, dann wird's auch statistisch gesehen immer gefährlich, per se schon mal. Und er ist jedes Mal ins Dribbling gegangen und das ist natürlich okay, wenn du das Dribbling gewinnst, wenn du das Dribbling nicht gewinnst, dann kommen halt so Klugscheißer wie ich und sagen, Moment mal, du hättest auch abspielen können. Ich will das jetzt nicht überhöhen, aber das ist mir tatsächlich aufgefallen, da habe ich mir gedacht, das ist vielleicht noch so der Unterschied zu anderen begnadeten Spielern, vielleicht auch schon zu einem Leroy Sané, der ja auch ein ähnlicher Spielertyp ist, vielleicht noch ein bisschen höhere Schnelligkeit hat. Aber der hat das relativ schnell gelernt, während der in der zurückliegenden Bundesliga-Saison in den ersten Spielen ganz schöne Ego-Touren gefahren hat. Da habe ich mich auch nur einmal fast ein bisschen drüber aufgeregt, dass er dann mit dem Tor dafür belohnt wurde. Ich glaube, das war gegen den HSV, da hat Schalke 1:0 gewonnen, 5. Spieltag oder sowas. Wurde das aber immer besser im Verlauf der Saison und der hat immer einfach die Entscheidungen schneller getroffen. Du musst einfach dich gleich entscheiden, gehe ich ins 1 gegen 1 oder spiele ich einen schnellen Pass, weil auf den schnellen Pass sind die Gegner einfach weniger gut vorbereitet. Und das ist vielleicht noch so der Unterschied zwischen Gnabry und Sané.
Mal gespannt, will ich nochmal sehen. Der Nationalmannschaft kann ich mir aber schon gut vorstellen, wenn er jetzt dann 2 Jahre bei Arsenal spielt. Wenn ja. Das da sein soll, dann könnte es ja sein.
Ja, wer weiß, wie entscheidend da jetzt tatsächlich seine Entscheidung wird, ob er bei Arsenal bleibt oder ob er wechselt. Ja. Es gab da jetzt schon wieder ein paar Gerüchte, dass ein paar Vereine an ihm interessiert seien, aber da warten wir jetzt einfach mal ganz entspannt ab. Uns beide geht's nichts an, deswegen können wir uns da zurücklehnen. Ich glaube tatsächlich, dass es ihm gut tun würde, wenn man mehr von ihm mitbekäme. Also es hat schon einen Vorteil, in der Bundesliga zu spielen, jetzt bezogen auf Präsenz. Stimmt, für ja. Mögliche Auswahl. Ja. Für einen Nationalmannschaftskader. Und dann fährst du halt mal mit zu einem Länderspiel gegen, was weiß ich, Norwegen und kriegst da mal deine 10 Minuten. Also mal gucken, bin ich mal gespannt. Und dann haben wir unsere beiden Mittelstürmer, Davy Selke und Nils Petersen. Davy Selke spielt ja auch bei RB Leipzig, kam von Werder Bremen, an die Geschichte erinnern sich vielleicht noch einige, kam nicht so gut an, der Wechsel damals. Bisschen unglücklich, auch jetzt im Finale, fand ich.
Ja, ich fand ihn auch letzte Saison, habe ich so ein bisschen was von ihm gesehen. Und im Vergleich zu dem, ja, soll man sagen, zu dem Medien, wo Heides damals gab bei seinem Wechsel, war jetzt nicht der überragende Spieler in der zweiten Liga. Ich bin jetzt da auch mal ein bisschen gespannt, wer sich dann dieses Jahr schlägt. Beim Leipzig, ja.
Ja, bin ich auch gespannt. Ich habe so den Eindruck, dass Davy Selke ist wahnsinnig stark. Hat er mir auch bei Bremen am besten gefallen, wenn er mit Geschwindigkeit Richtung Tor kommt. Da ist er auch sehr zielstrebig. Das war ja die Phase, wo Skripnik bei Werder übernommen hat, wo er den Ball gebracht hat, nicht raus zu kloppen, sondern ihn vertikal raus zu passen. Und dann haben die ja ihre Siegesserie gestartet, mit Beginn der Rückrunde. Ich glaube, 6 Spiele, unbesiegt. Und damit haben sie sich damals, das war die vorhin angesprochene Klopp-Saison, ja. Ging auch los mit dem 2:1 gegen BVB am 17. Spieltag noch. Ich schweife ab. Auf jeden Fall, da hat er mir immer dann gut gefallen, wenn er mit viel Zug zum Tor kommen konnte, quasi so in klassischen Kontersituationen. Und was wir jetzt im Finale gesehen haben, war halt eher die Situation, du stehst als Mittelstürmer, bist du eine ganz schön arme Sau, weil um dich rumstehen erstmal Minimum 2 Verteidiger, eher 3, nee. Wenn sich der Sechser Wallace noch fallen lässt. Und da geht's eben darum, wenn du den Ball bekommst, dann musst du den erstmal quasi musst du den Ball verteidigen, als wäre es dein Baby und dann irgendwie versuchen, ihn wieder loszuwerden, so als wäre es nicht dein Baby. Das ist noch so, das hat zumindest in dem Finale jetzt nicht so wirklich gut hingehauen.
Ja, mal gucken, ob er sich da wieder der nächste Saison spielt.
Ja, da bin ich gespannt drauf. Ich finde, das macht wirklich, also man kann auch viel gegen dieses olympische Fußballturnier sagen, das stehe ich jedem gerne zu, da gibt's auch viele, auch generell gegen Olympia, aber das mag ich einfach, das mache ich auch an so U-Nationalmannschaftsturnieren. Man kriegt wieder so ein paar neue Namen auf den Zettel und kann mal gucken, was aus denen wird. Und dazu gehört jetzt allerdings nicht Nils Petersen. Der ist ja schon 27 Jahre alt. So ein bisschen, ja, auch ein unglückliches Turnier. Bei ihm ist ja lang der Knoten nicht geplatzt. Jetzt kam er auch im Finale wieder rein. Jetzt macht er auch noch den Fehlschuss.
Was war denn eigentlich der Grund, ihn jetzt da als dritten Älteren mitzunehmen? Gab's da irgendwie, wir wollen noch einen aus der zweiten Liga oder wir wollen, also ich weiß ja, dass es diese Diskussion gab. Davor, dass die Vereine gesagt haben, wir wollen nicht so viele Leute mitschicken, weil da hätten wir ja dann auch, keine Ahnung.
Also ich glaube, dass,
viele angeboten.
Ich glaube, das ist jetzt Spekulation meinerseits, aber ich glaube, dass Kevin Volland eigentlich gesetzt gewesen wäre auf der Position, aber dadurch, dass er den Verein gewechselt hat und die Abmachung war, kein Spieler, der den Verein wechselt in der Sommerpause, fährt mit nach Olympia, damit er sich quasi bei so einem neuen Verein einspielen kann. Deswegen gab es quasi da eine Planstelle, die frei war. Und dann hättest du es natürlich schon auch noch mit jungen Stürmern besetzen können. Da fällt mir jetzt aber auch spontan, ehrlich gesagt, keiner auf dem Niveau von Selke und Petersen ein. Ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich so vielleicht auch so, also ich könnte mir vorstellen, dass die Überlegung tatsächlich war, bei Selke hattest du auch die Fragezeichen, ist ja immer bei Stürmern so, kommen sie in Turnier rein, kriegen sie das hin, und wenn du da noch einen erfahrenen Mann nimmst, dann hast du quasi beide Geschmacksrichtungen mit im Repertoire und kannst einfach hoffen, dass einer von beiden es dann auch macht.
Und tatsächlich, von dem her passt eigentlich ganz gut, oder hätte es ganz gut gepasst.
Ja, ich finde auch, dass Nils Petersen eine wahnsinnig interessante Vita hat. Ganz profan gönne ich ihm auch einfach persönlich, dass er jetzt in Freiburg sein Glück gefunden hat. Aber echt, ja, interessanter Spieler, finde ich, auch so von seiner ganzen Art her. Schade, irgendjemand muss beim Elfmeterschießen verschießen, sonst könnten wir jetzt... jetzt, wo es schon fast 3 Uhr nachts ist, könnten wir immer noch nicht aufnehmen ansonsten, aber da tat er mir ein bisschen leid. Aber er wird es hoffentlich verkraften. Und weißt du, wen wir jetzt noch vergessen haben, Jakob? Quizfrage ganz zum Schluss.
Du meinst allgemein von der Kader, oder?
Ja, von der Mannschaft. Ist ein bisschen gemein. Leon Goretzka.
Ah, der war doch verletzt, oder?
Genau, aber das gehört ja quasi abschließend zur Beurteilung dieses Turniers mit dazu. Ist ja auch ein bisschen der Grund, warum Serge Gnabry so viel Spielzeit bekommen hat. Serge Gnabry hat ja die Position von Leon Goretzka übernommen, Max Meyer die Kapitänsbinde von ihm, Serge Gnabry die Position und konnte nur deshalb so viele Tore erzielen. Darf man nicht vergessen, das ist ein Ausfall, den muss man auch tatsächlich erstmal wegstecken. Für ihn natürlich sehr bitter. Der wäre eigentlich in diesem Team auch noch mit dabei gewesen.
Ja, vor allem jetzt, wo die Bundesliga ja wieder losgeht, ne? Mhm. Gut.
Ja, so ist das. So, wollen wir noch was zu Horst Rubisch sagen? Magst du ihn noch lobhudeln?
Haben wir ja eigentlich schon. Also, ich fand das Interview, das er nach dem Spiel gegeben hat, da wurde gefragt, ob er sich ärgert, dass er jetzt verloren hat, dass er sich nicht ärgert, dass er froh war, bei dem Turnier dabei sein zu können, dass die Jungs ganz toll waren, also ganz sympathisch und so, also ja, eigentlich könnte er weitermachen, also würde mich nicht stören.
Ja, das Interview konnte ich ja leider nicht sehen, weil ich ja auf dem amerikanischen Stream war, da haben die nur weinende Brasilianer gezeigt. Also vor Freude weinen diesmal, das muss man ja dazu sagen. Ja, also was für eine Laufbahn auch, das muss man sich mal überlegen. Hat 1971 mit dem Fußballspielen begonnen. Ich würde sagen, so ab der Zeit bei Rot-Weiß Essen, das war 1975, lass mal es jetzt mal zählen. Ich glaube, das war dann auch, genau, das waren seine ersten Bundesligaspiele. Das musste dir mal geben, von 1975 bis 2016. Ja. Immer aktiv im Profifußball. Das ist schon... Das sind schon Silvia Knight-Maßstäbe, die an jedem Titelgewinn der deutschen Frauennationalmannschaft irgendwie beteiligt war, was ja auch Wahnsinn ist.
Und ist so ein bisschen einer der alten Helden, die nicht durch, was weiß ich, aufgefallen sind. Entweder durch irgendwelche komischen Auftritte bei irgendwelchen TV-Sendern oder beim DFB oder sonst wo. Also gibt's gar nicht mehr so viel, wo man sagt, der ist noch so ein bisschen... hat sich das so ein bisschen bewahrt.
Ja, das stimmt. Das ist absolut richtig. Hält sich ja auch, glaube ich, ganz bewusst ein bisschen aus der Öffentlichkeit raus. Ist da vielleicht auch nicht so der Typ zu. Ja. Und damit, glaube ich, haben wir dieses olympische Fußballturnier der Männer ganz gut besprochen. Deutschland holt die Silbermedaille, erreicht damit etwas Historisches. Brasilien holt zum ersten Mal in seiner Geschichte Gold. Die haben vorher bei 3 Finalteilnahmen 3-mal verloren. Das war jetzt der erste Sieg. Vorher 84, 88 und 2012 jeweils verloren. Und jetzt fahren die Deutschen mit einer Silbermedaille heim. Kann man so stehen lassen. War ein ganz schönes Turnier. Ja, hätte schlimmer kommen können, kannst du sagen.
Ja, man kann ja... Das Ausscheiden war ja mal kurz in der Diskussion.
Ja, natürlich.
Deswegen, ne? Schlechter.
Aber bei beiden Mannschaften vielleicht ja auch, ruft einem doch mal ganz gut in Erinnerung, dass Turniere immer auch eine Entwicklung in sich haben. Keine Mannschaft, die im Finale kommt, also normalerweise treten die im Finale nicht so auf, wie sie in ihrem ersten Spiel gespielt haben. Und das war ja bei beiden Mannschaften, die jetzt im Finale standen, auch so. Deutschland startet mit 2 Unentschieden, die jeweils in letzter Minute erreicht werden, gegen Mexiko 2-2 und gegen Südkorea 3-3. Dann 10-0 Fidschi, okay, gut, Haken dran, aber nur als nur in Anführungszeichen als Tabellenzweiter weitergekommen. Ja. Und Brasilien startet mit einem 0-0 und noch einem 0-0 gegen Irak und
da war es auch schon, ja.
Ja, und dann mit dem 4-0 gegen Dänemark im letzten Spiel so ein bisschen der Befreiungsschlag. Also auch interessant, wie sich beide Mannschaften so ein bisschen reinfinden mussten ins Turnier.
Tja, so ist das bei den Turnieren.
Ja, okay, ich merke, Jakob, es zerfasert
ein bisschen. Diese Olympianächte, die zehren wirklich an der, so ein bisschen an der...
Ja.
Wie soll man sagen?
An der Substanz.
Genau, ja.
Ja.
Geht schon die Worte.
Absolut. Dem kann ich nur zustimmen. Ich musste die Klimaanlage hier ausmachen, dass man das nicht in der Aufnahme hört. Und sitze jetzt in einem brütend heißen Zimmer und dann nehmen wir auch noch via Skype auf. Ich hoffe, die Audioqualität ist wenigstens, ach Gott, ich will gar nicht dran denken, Jakob. Nee, wir müssen jetzt einfach einen Schluss machen. Nee, wir hören uns jetzt super, Jakob, aber wie das dann bei den Hörern ankommt, das ist immer was komplett anderes. Das war schon ganz früh beim Rasenfunk so, angehört hat sich's immer ganz toll, aber was dann hinten rauskommt, jeder, der mal einen Podcast gemacht hat, du hast doch auch mal eine Podcast-Ausgabe gemacht.
Ja, wir haben direkt aufgenommen.
Oh, Streber.
Das ist natürlich ja, aber gut. Ja, da war das Audio aber auch nicht so toll, aber.
Die ersten Aufzeichnungen sind ja nie gut, aber das hat jetzt leider, glaube ich, schon Rasenfunknummer, ja, wahrscheinlich übergreifend irgendwie Nummer 140 oder irgendwie so. Da ärgert es mich ein bisschen. Aber gut. Jakob, deine letzten Worte an unsere Hörer. Was willst du noch mit auf den Weg geben? Jetzt hast du nochmal die Chance.
Was soll ich sagen? Guckt ein bisschen mehr anderen Sport. Das hat mir Olympia jetzt wieder gezeigt, dass es
ja, spinnst also, du, die sollen Rasenfunk ja, hören?
Das kann man ja ganz gut damit verbinden. Das ist wieder was anderes. Also.
Aha, okay.
Also das hat mir Olympia so ein bisschen gezeigt, dass es doch auch noch andere interessante Sportarten gibt.
Oh ja, das stimmt. Das stimmt.
Und man nicht jedes Fußballspiel, das irgendwo läuft, gucken muss.
Ja, also man kann es immer noch gucken, Jakob. Lass dir das von jemandem sagen, der sehr, sehr viel von den olympischen Fußballturnieren von Männern und Frauen gesehen hat. Fußball ist immer noch ein schöner Sport.
Ich ahne seit so ein bisschen mit Fußball, deswegen. Aber vielleicht kommt es ja wieder. Ich hoffe, dass es wiederkommt.
Ja, aber ich gebe dir schon total recht. Also ich habe es schon mal auch im Rasenfunk erzählt. Tontaubenschießen hat mich wahnsinnig weggeflasht. Ich finde Bogenschießen fand ich... Es ist einfach unglaublich, wenn man sich die Leistung vor Augen ruft, also erstmal, was die im Wettkampf überhaupt leisten, also dass die über 70 Meter so eine 12 Zentimeter Scheibe treffen, aber dann, wenn man sich einfach vor Augen führt, was da für ein Training dahinter steht und was das quasi für eine Hingabe an den Sport ist, die ja eben nicht finanziell so entlohnt wird, dass das quasi eine der Triebfedern dafür sein kann, sondern du musst wahnsinnig in deinem Sport, also du musst einen Wahnsinn für deinen Sport haben, sonst schaffst du es nicht zu Olympia. Okay, ich nehme mal Dressurreiten aus, da musst du Geld haben. Aber ansonsten, das ist einfach toll und da freut mich dann auch einfach tatsächlich da mal ein paar fremde Sportarten zu sehen und finde es auch für die Athleten einfach cool.
Ja, das würde ich so unterschreiben auf jeden Fall.
Das Ganze drumherum nervt, ja. Ich hab tatsächlich überlegt, ob ich wegen dieser Russland-IOC-Entscheidung aus Protest quasi keinen Rasenfunk mache. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich dann eine kleine Folge mache, in der ich das erkläre, weil bestimmt Nachfragen gekommen wären. Ich habe da wirklich 3 Tage lang mit mir gerungen, weil mir das so auf den Zeiger gegangen ist, der Umgang mit der Stepanova, als auch dann dieses Abwälzen der Entscheidungen auf die einzelnen Verbände, ob man die russischen Athleten ausschließt. Und du siehst ja auch jetzt schon wieder, was passiert. Also Gewichtheben ist, glaube ich, gerade so.
Da sind die Russen ja raus, ne? Aber geht trotzdem. Das sind schon wieder die ersten Medaillen aberkannt worden.
Ja, ja, genau, genau. Aber auch mit Ansage. Also wenn du siehst, ja, dass die tatsächlich, also im Gewichtheben bin ich jetzt auch nicht so firm, würde ich mal sagen. Das ist so, ja, so wie ich mich halt dann so in der Oberliga auskenne, so ist ungefähr ein Gewichtheben bei mir. Ich weiß, dass es gibt. Aber wenn ich dann sehe, da geht einer mit 170 Kilo im ersten Versuch hin und dann steht daneben Weltrekord 172 Kilo, denke ich mir, ja, Moment mal.
Da gab's, also da gab's, ich habe ein bisschen Gewichtheben geguckt und da gab's eins, das war total, da haben die schon mit den Anfangslasten, die da reingegangen sind, waren die schon fast am Olympiarekord dran und so weiter. Also, ja, und es gab ja auch diesen einen, ich weiß nicht, ich glaube 1500 Meter waren es, wo die eine Äthiopierin da gleich um 7 Sekunden schneller gelaufen ist oder so. Mhm. Es ist, ja, man muss alles sehr, 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 sehr skeptisch sehen.
Und das nervt ja auch, man will ja eigentlich, ja, auch nicht immer der Skeptiker sein, oder? Ich finde, ja, ich finde das auch sehr ungerecht, oder man hat immer so das Gefühl, vielleicht tue ich auch jemanden wahnsinnig Unrecht. Ich meine, diese Äthiopierin zum Beispiel, ich glaube, die hat sogar 12 Sekunden ihre Bestzeit verbessert. Da bin ich mir aber jetzt gar nicht ganz sicher. Die hat dann gesagt, ja, Gott macht mich so schnell. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, also der Gott, den aber ich kenne, der macht dann dick.
Weiß nicht.
Aber vielleicht ist es ja auch so. Aber es ist schwierig. Und was halt vor allem dann echt eine schwierige Dimension annimmt, ist neben den generellen Problemen, die man damit haben kann, und dass da eben das IOC alle Verantwortung auf die WADA abstreitet und trotzdem auch noch so tut, als ob Olympische Spiele jetzt auch das Geilste wären, was Rio de Janeiro jemals hätte passieren können, finde ich, dass es immer noch so ein Unterbau dazu gibt, wenn du dann ins Thema, wie es läuft eigentlich in Deutschland reingehst und dann, wie ist die deutsche Sportförderung, wie ist die deutsche Sportberichterstattung, wie schätzen auch wir als Konsumenten, also wir zwei jetzt auch, eigentlich andere Sportarten ein. Also ich bin der erste Typ, der auch mit dafür verantwortlich ist, dass Leichtathletik in Deutschland nicht vom Boden kommt, weil ich depp halt immer nur Fußball gucke.
Das ist halt auch, also gerade jetzt nochmal um das bei dem Doping, finde ich halt, wenn man wenigstens das Gefühl hätte, dass alles dafür getan wird, die Leute rauszuhalten, aber es ist ja gerade das Gegenteil. Man hat ja das Gefühl, also es gab jetzt auch wieder Berichte, dass halt die Kontrollen nicht richtig ablaufen und so. Und ich komme so ein bisschen aus der Radsport-Ecke. Und wenn man das gesehen hat, wie der Lance Armstrong da jahrelang und halt auch mit den Funktionären mit die Proben und so weiter, dann kann man das nicht ausschließen, dass das wieder irgendjemand wo macht, ne? Und das ist das Problem. Also wenn man wüsste, okay, es wird gedopt, aber es wird alles dafür getan, dass man die Leute ja irgendwie wieder aus dem Verkehr zieht, aber das Gefühl hat man halt nicht. Und also ich habe es heute auch mal geschrieben, dem Thomas Bach. Dem nehme ich gar nichts mehr ab, weil, also, das ist unglaublich. Und dass das halt auch noch ein Deutscher ist. Und dass halt auch der kritiklos in den deutschen Medien da alles erzählen darf, das ist halt schade irgendwie.
Naja, inzwischen ja nicht mehr. Wobei das ja auch so ein witziger Reflex ist, dass das auch noch ein Deutscher ist. Das zeigt ja auch schon so, dass das eigene Mindset auch noch so ein bisschen gepolt ist, dass man schon im Zweifel davon ausgeht, dass die deutschen Sportler sauber sind. Während
auch im Fußball lang, ne, dass der DFB die goldene Leuchte ist und nie irgendjemand bescheißen würde und dann hat sich alles anders ausgestellt.
Und das ist natürlich auch total scheinheilig, auch von einem selbst. Also man bewegt sich in einem ganz schwierigen Klischee. Du musst nur mal überlegen, wie du drauf reagierst, wenn ein russischer Athlet eine neue Bestzeit ausstellt oder wenn es eben ein der ukrainischer, äthiopischer oder eben auch genau ein US-amerikanischer Athlet ist, die Wahrnehmung ist eine komplett andere. Und
das ist nicht einfach,
Es ist schwierig. Ich habe heute einen Artikel gelesen von einer Läuferin, die tatsächlich 2012 bei den Olympischen Spielen in London war, im Halbfinale auf 1500 Meter als insgesamt ist sie dann quasi Neunte geworden, ist sie ausgeschieden und inzwischen wurden 6 Läuferinnen vor ihr disqualifiziert. Das heißt, sie hätte im Finale starten können. Das hätte bedeutet, dass sie rund 30.000 Euro mehr verdient hätte mit den Olympischen Spielen. Sie hat sich dann danach verletzt. Eine wirklich nochmal so eine total andere Ebene dieser Diskussion einfach wie es diejenigen betrifft, die deswegen schlechter abschneiden im Sportkampf. Und dann kommst du auch ins Thema Sportforderungen rein. Die hat sich dann verletzt und musste selber zahlen, weil die Krankenkasse gesagt hat, Arbeitsunfall. Und der Deutsche Olympische Sportfonds, ach, furchtbar.
Das Medaillenzählen und so weiter.
Ja, auch Medaillenspiegel, genau. Und trotzdem ertappt man sich auch manchmal, dass man so mit einem Nebenblick drauf guckt, um einfach so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie krass die Amerikaner gerade wieder abgehen. Aber ja, es ist, ach ja, komm. Viel zu schwere Themen für diese vorgerückte Uhrzeit, würde ich sagen.
Jakob. Irgendwann muss man drüber reden, ne?
Ja.
Ja, ist gerade so, wenn es diese Olympia zu Ende geht, dann ist es immer so ein bisschen, aber ja. Ich habe mich jetzt auch wieder packen lassen. Eigentlich wollte ich auch nicht so viel gucken, aber dann ist es doch wieder, dann läuft es doch wieder. Und es ist hier nur alle 4 Jahre. Es ist halt genau so wie WM und so. Man weiß es nicht genau. Dann guckt man trotzdem wieder.
Genau, aber das ist ja der eine ursprüngliche Grund, der hinter allem liegt, warum das überhaupt alles auch mit Doping und so weiter überhaupt eine Relevanz hat. Sport ist einfach geil, Jakob. Und es macht Spaß, sowohl Sport zu machen, als auch beim Sport zuzugucken. Und da das eine einfacher ist als das andere, wird das eine auch mehr gemacht als das andere. Nämlich das Zugucken wird öfter gemacht als das. Und weil so viele zugucken, rentiert sich's auch zu dopen und so weiter. Es ist eine Spirale. Aber der Ursprung, dass sich Leute in etwas messen, was sie besonders gut können, was einen körperlichen Aspekt hat, das ist einfach was Cooles. Das macht einfach Bock. Und da gibt's wahnsinnig viele geile Sportarten. Und deswegen gucken wir das auch immer.
Schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Jakob, ich danke dir ganz herzlich, liebe Hörer, folgt ihm bei Twitter. Er heißt da @tiffa mit TIFFAA_, richtig?
Richtig.
Sehr gut. Folgt ihm bei Twitter, es lohnt sich. Ihr müsst es vor allem deswegen tun, weil ich den Jakob leider nicht so oft in den Rasenfunk einladen kann, weil die Kräuter ja immer nicht aufsteigen wollen. Ich prangere das an.
Einmal lang.
Ja, da habt ihr aber vor ein paar Jahren auch noch anders drüber gesprochen. Aber ich erinnere mich auch noch an die erste Saison. Das war damals mit Braunschweig, oder? Wart ihr die
Aufstieg? Nee, wir sind mit Frankfurt und Düsseldorf.
Ach, mit Düsseldorf, genau. Ja, genau. Und Frankfurt, ja, klar.
Auch ganz interessant, wo die drei Vereine jetzt so gelandet sind. Na, es war genau vor 5 Jahren. Und Düsseldorf ist abgestiegen, Frankfurt wird fast abgestiegen, wir im Niemandsland der zweiten Tabelle sei schon, der zweiten Bundesliga. Mhm. Ja.
Ach ja. Ja, steig mal auf, dann kann ich dich öfter einladen. Oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht überlege ich mir mal, bei wie vielen 1.000 Euro Spendenziel ich eine Zweitliga-Schlusskonferenz immer mache. Ich müsste mir halt einen Tag dafür komplett freinehmen, ja, das macht es ein bisschen schwierig.
Alle könnt ja so viel Fußball gucken.
Ja, das ist genau das Problem. Also es wird ja sehr, sehr oft danach gefragt, ob ich zweite Liga mache, aber die Sache ist, wenn ich es auch nur halbwegs auf dem Niveau der Erstliga machen will, dann müsste ich mir den Montag in jeder Woche freinehmen und da dann Spiele angucken, damit ich dann Montagabend oder sowas aufzeichnen würde. Ja. Geht halt, aber dann habe ich halt noch einen Arbeitstag weniger. Deswegen geht mal auf rasenfunk.de/unterstützen, liebe Hörer. Und dann gucken wir doch mal, ob sich da was machen lässt. Oh Mann, jetzt machen wir Schluss. Jakob, ich danke dir ganz herzlich. Vielen, vielen Dank,
dass du
hier mitgemacht hast. Und euch, lieben Hörern, auch vielen Dank. Am Montagabend zeichne ich die Saisonvorschau auf. Die erscheint dann ja wahrscheinlich in der Nacht auf Dienstag, wenn alles gut geht, dann auch wieder in der alten Qualität. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Twitter, liked uns bei Facebook und schreibt uns iTunes-Rezensionen. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann bin ich ein glücklicher Max. Und mit diesen Worten bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis bald. Macht's gut.
Macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.